Liebe Gemeinde, vielleicht verstehen wir jetzt gerade in diesen Monaten das Lebensgefühl der Menschen in der Antike besonders gut. Und vielleicht fühlen wir uns gerade in diesen Monaten manchen Texten der Bibel näher als in anderen Zeiten. Ich fühle in diesen Monaten, welche Macht die Natur hat, dass sich den Naturgewalten in den Wellen am Meer oder im Sturm oder im Gewitter begegnen kann. Das kenne ich bereits und das kann ich betrachten. Darüber staune ich, das mag ich. Es fühlt sich für uns heute nicht wie eine Bedrohung an. Das war in der Antike ganz anders. Meere und Stürme, das machte den Menschen richtig Angst. Aber dass die Naturgewalten jetzt auf einmal im Verschwinden klein uns begegnen, das beunruhigt mich, und zwar sehr. Da ist ein kleines Kügelchen mit Rüsseln dran. Man kann es nicht sehen, es ist kleiner als mikroskopisch klein, aber es gibt unzählige davon, weltweit verbreitet. Würde man diese ganzen Kügelchen in ein Wasserglas füllen, dann hätte man so ein halbes Wasserglas voll. Und wie schön wäre es, wenn man es einfach in den Wasserkocher schütten und dann abkochen könnte. Diese Kügelchen entfalten ein Eigenleben. Sie verbreiten sich, sie pflanzen sich fort, sie verändern sich. Menschen haben Angst vor dem Virus. Sie fürchten, das Virus könnte liebe Menschen töten. Oder es könnte ihnen schwere und lang anhaltende Beeinträchtigungen zufügen. Sehr viele Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Andere haben von der Krankheit lang anhaltende körperliche Beeinträchtigung zurückbehalten. Man schätzt etwa jeder Zehnte Erkrankte. Das ist ernst zu nehmen. Es ist schlimm, wenn Leute dann vielleicht sagen, ach komm, die Krankheit ist doch lange vorbei, jetzt muss mal wieder normal werden. Nein, das wird es nicht so schnell, oft nicht. Und trotzdem muss das Leben irgendwie weitergehen. Wir dürfen uns von der Angst auch nicht beherrschen lassen. Das mahnen viele Leute und das mit Recht. In der Kampagne Hashtag alles dicht machen, nehmen das 53 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler aufs Korn. Man kann ihnen natürlich vorwerfen, dass sie damit die Gefühle der Opfer verletzen, die Gefühle der Hinterbliebenen. Man kann ihnen auch vorwerfen, dass sie damit den Rechten und den Querdenkern in die Karten spielen. Und darum haben sich auch schon viele Beteiligte dieser Kampagne selber wieder von der Kampagne distanziert. Aber es gibt eben auch diesen wahren Kern an der Sache. Gerade Schauspielerinnen und Schauspieler leiden besonders in dieser Krise. Sie bekommen es besonders zu spüren, wie die geltenden Corona-Ordnungen das Leben einschränken. Und darüber müssen wir sprechen. Die Enge macht Beklemmung. Menschen sind einsam. Das Leben ist ja schon anstrengend genug, aber wenn man dann nicht mal etwas Schönes unternehmen kann, das ist gar nicht leicht, sich da die Lust am Leben zu bewahren. Und manche Menschen sterben auch einsam. Das ist schrecklich, wenn man gerade in diesen Stunden den lieben Menschen nicht nahe sein kann. Ich finde es so befremdlich, dass seit Monaten gerade das, was eigentlich so gut ist und was so wichtig und wertvoll ist, nicht erlaubt ist und gefährlich ist. Begegnung, Nähe, Zuwendung, sich mal in den Arm nehmen. Manche Großeltern haben über ein Jahr ihre Enkel kaum noch gesehen. Menschen leben allein in ihrer Wohnung und sie sind nicht sicher, ob und wie viel Besuch sie empfangen können, aus Sorge sich anzustecken. Wir feiern so gerne miteinander Gottesdienst. Das ist uns wichtig, das tut uns gut und gerade jetzt wäre uns diese Gemeinschaft besonders wichtig. Und trotzdem haben wir als Gemeindeleitung gerade diese Woche entschieden, nachdem wir wirklich einige Stunden miteinander diskutiert und für und wieder abgewogen haben, dass wir darauf in den nächsten Wochen noch verzichten wollen. Etwas, das so gut tut und wir tun es trotzdem nicht. Auch wenn wir alle Maßnahmen einhalten, wir können trotzdem überhaupt nicht sicherstellen, dass nicht auch von einem unserer Gottesdienst die Verbreitung des Virus ausgeht. Diese Sicherheit gibt es einfach nicht. Gerade haben wir in unserer Stadt besonders hohe Inzidenzen und es sind gerade auch in diesen Tagen besonders viele Covid-erkrankte Menschen auf Oldenburger Intensivstationen, so viele wie das ganze Jahr nicht. Da wollen wir unseren Beitrag leisten, dass die Lage sich in unserer Region wieder stabilisiert, verbessert und dass für alle bald wieder mehr möglich sein wird. Wir wollen den Ruf der Ärztinnen und Ärzte ernst nehmen. Die warnen, weil auf den Intensivstationen nicht mehr alle behandelt werden können. Schon jetzt werden Operationen verlegt und aufgeschoben. Und wir wollen ernst nehmen, dass Epidemiologen immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn wir jetzt die Zahlen runterkriegen, können wir auch mit zunehmendem Impffortschritt wieder zur Normalität zurückkommen. Denn das ist ja so. Ein Ende ist in Sicht. Viele Großeltern und Enkel treffen sich inzwischen wieder. Wir hatten die Großmutter zu Besuch an Ostern. Es ging, sie ist geimpft, sie ist immun. Das war richtig schön, endlich. Wir haben das so vermisst. Und schon bald feiern wir wieder draußen unsere Parkplatzgottesdienste. Und ich freue mich richtig darauf. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Nach dieser Parkplatzgottesdienstsaison wird die Welt schon wieder eine ganz andere sein. Dann sind wir aus dem Gröbsten raus. Da bin ich sicher. Eigentlich deutet nichts darauf hin, dass es anders sein könnte. Also, in diesen Monaten erleben wir, welchen Einfluss die Natur auf unser Leben hat. Wir spüren ihre Macht. Ich fühle mich in gewissem Sinn der Natur ausgeliefert. Das ist überhaupt kein schönes Gefühl. Vielleicht können wir uns jetzt etwas besser als in anderen Jahren vorstellen, wie sich die Menschen in der Antike gefühlt haben. Sie haben die Natur noch nicht in der Weise verstanden, wie wir sie heute verstehen. Und sie haben sich die Natur auch nicht in dieser Weise untertan gemacht, wie wir es heute können. Die Menschen der Antike spürten den ganzen Tag immer wieder, dass in der Natur Mächte schlummern, die sie nicht gebändig bekommen. Das bereitete den Menschen Sorgen, es machte Angst. Das erzeugte auch Spannung zwischen Menschen, die damit verschieden umgehen. Das ist nicht anders, als wir es jetzt auch erleben. Und jetzt können wir das in gewissem Maß nachvollziehen. Ich möchte den Text vorlesen, über den ich heute spreche. Er steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 34. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift: einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr, Himmel über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, begegnen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Andere aber sagten: darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Paulus schlendert durch Athen. Er schaut sich die Stadt an. Er will die Menschen kennenlernen, wie sie leben, was sie denken, was sie bewegt, was sie glauben. Er hat Interesse an ihnen. Er will wissen, mit wem er es hier zu tun hat in Athen. Paulus bekommt einen Eindruck davon, wie religiös die Menschen in Athen sind. Das dürfte ihn nicht überrascht haben, das war allgemein bekannt. Aber jetzt hat er sich mal einen eigenen Eindruck davon gemacht. Jetzt, wo Paulus weiß, was die Menschen bewegt, da möchte er gerne zu ihnen reden. Er geht zum Areopag. Hier kommen Menschen zu Wort, die gerne ihre Gedanken mit anderen Menschen teilen wollen. Mir fällt auf, wie respektvoll Paulus mit den Menschen über ihre Religiosität redet. Ich kenne das auch ganz anders. Ich habe vor Augen, wie manchmal schlecht gelaunte Christen über andere Religionen und Weltanschauungen herziehen, Götzen, Dämonen, Teufelszeug. Paulus zollt den Menschen für ihre Religiosität Respekt. Ich sehe, wie fromm, wie gottesfürchtig ihr seid. Mein Respekt dafür. Ich spüre, wie sensibel Paulus mit den Menschen umgeht. Er respektiert ihre Religiosität. Er ahnt, welche Sehnsüchte, welche Ängste und welche Bedürfnisse darin verborgen liegen. Darüber zieht man nicht her. Das kanzelt man nicht einfach ab. Das braucht Sensibilität und Respekt. Da sind wir doch alle Mensch. Da treffen wir uns doch. Und die Pandemie zeigt, wie menschlich wir sind, wie bedürftig wir sind, wie dünnhäutig wir sind. Die Menschen in Athen sind demütig und gottesfürchtig. Sie kennen ihre Grenzen. Und das geht ja auch gar nicht anders, wenn die Natur so eine Macht hat. Und darum wenden sie sich ehrfürchtig an die Götter. Darin erkennt Paulus einen göttlichen Kern, etwas Göttliches im Menschen. Diese Sehnsucht nach etwas Großem, nach Gemeinschaft, nach einem übernatürlichen Gegenüber. Diese Sehnsucht nach Gott. Ich mag es, wie einfühlsam und respektvoll Paulus darüber spricht. Das ist mir sehr sympathisch. Und dann hat Paulus den Menschen etwas Neues zu erzählen. Etwas, das sie überrascht haben dürfte. Er ist überzeugt, das hier ist gut für euch. Das kann euch frei machen. Das kann euch Kraft und Mut verleihen. Das macht Hoffnung. Es macht kreativ im Umgang mit der Situation. Da gibt es doch in eurer Stadt diesen einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Ihr spürt es also, da ist noch etwas. Da ist ein Gott, den kennt ihr noch nicht. Aber ihr spürt eine Sehnsucht. Ihr verehrt ihn sogar schon, ohne ihn zu kennen. Und von diesem Gott möchte ich euch jetzt erzählen. Was ist das für einer, dieser unbekannte Gott? Wie kann er den Menschen der Antike helfen, wenn sie sich der Natur und dem Schicksal ausgeliefert fühlen? Und kann er uns helfen, wenn sich die Pandemie in die Länge zieht, wenn wir Schicksalsschläge zu erleiden haben, wenn wir einsam sind, wenn die Lust am Leben abhanden kommt? Was ist so anders, so besonders an diesem Gott? Neu an ihm ist, dass man ihn nicht erst für sich gewinnen muss. So kannten das die Menschen. Wir bringen Gott Opfer und vollziehen die kultischen Handlungen und Feste so, wie es sein soll. Und dann sorgt Gott dafür, dass die Natur und das Schicksal uns gewogen ist. Ganz ehrlich, so ticke ich auch manchmal. Das ist gar nicht veraltet, das ist nur allzu menschlich. Wenn etwas im Leben nicht gelingt, frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Ob vielleicht Sünde in meinem Leben ist. Und wenn ich dann ganz fromm bin, dann meine ich, dass Gott mich doch auch segnen müsste, oder nicht? Spürt ihr, wie beklemmt das ist? Wie die Sorge um das religiöse Leben einen erschöpft und die Kraft raubt? Wenn sich ein Mensch der Natur und dem Schicksal ausgeliefert fühlt und dann denkt, ich muss jetzt erstmal alles richtig machen, dann wird es hoffentlich gut. Nein, sagt Paulus, auf so einen Kuhhandel ist Gott doch gar nicht angewiesen. Das braucht er nicht. Es gibt überhaupt nichts, was ihr Gott irgendwie im Tausch für seinen Segen anbieten könntet. Was sollte Gott denn von uns brauchen? Könnt ihr euch einen Gott vorstellen, der das alles, der mit Leid, Krankheit und Tod ganz anders umgeht, der das alles selbst kennenlernt, der eure Ängste aushält, der Einsamkeit teilt? Ein Gott, der sogar unseren Tod stirbt. Könnt ihr euch einen Gott vorstellen, der Mensch ist? Und könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Mensch vom Tod auferstanden ist? Jesus Christus teilt das Leid. Er kennt die Trauer, den Schmerz. Er kennt die Verzweiflung, sogar die Verzweiflung an Gott. Das ist bei ihm gut aufgehoben. Er lehnt das nicht ab, er findet das nicht falsch, er hält das nicht von sich auf Distanz. Er lässt es an sich rankommen, er nimmt es an und er akzeptiert, so ist das Leben nun mal. So nah kommt Christus uns. Das kann helfen, dass wir selber auch akzeptieren können, dass es im Leben finstere Zeiten gibt. Jesus Christus kennt das. Und er überwindet das. Es hat ein Ende. Am Ende wird Christus, den die Menschen hingerichtet haben, die Welt richten. Und ganz anders, als die Menschen ihn gerichtet haben. Er verurteilt nicht. Er sucht nicht den Streit. Er will nicht Recht behalten. Jesus Christus richtet, indem er Menschen aufrichtet. Er heilt. Er macht Mut. Er schafft neues Leben. Am Ende macht Jesus Christus alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Jetzt ganz ehrlich, wen wundert es, dass sich viele an dieser Stelle ausklinken? Nee, so einen Gott können sie sich nicht vorstellen. Ein sterbender Gott. Was für eine Dummheit. Sie schütteln den Kopf und gehen davon. Und wen wundert das? Das ist schon eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Vorstellung von Gott. Aber einige werden auch neugierig. In ihnen kommt etwas ins Schwingen. Sie wollen mehr von diesem menschlichen Gott erfahren, der das Leid kennt und der vom Tod aufersteht. Sie wollen von dieser Hoffnung hören, dass Christus alles neu machen wird. Ja, einerseits ist dieser Gott ganz fremd und neuartig und ganz anders. Aber andererseits, wenn das stimmt, dann sind wir bei ihm wirklich gut aufgehoben. Er weiß, wie es uns geht, er fühlt mit und er macht Mut. Es wird gut. Viele Menschen sind weggegangen und haben den Kopf geschüttelt. Aber einige haben auch Vertrauen gefasst. Dionysius und Damaris werden hier in unserem Abschnitt namentlich erwähnt. Wir, die wir hier diesen Gottesdienst miteinander feiern und veranstalten. Wir haben gemerkt, bei Christus sind wir gut aufgehoben. Und das macht mir Mut. Ich gewinne daraus Kraft, den Blick nach vorne zu richten. Manchmal geschieht das mühsam, manchmal auch sehr zaghaft. Aber dann sehe ich, dass es weitergeht. Und ich hoffe, dass auch wieder andere Zeiten kommen. Und das macht Mut. Das macht kreativ. Wir gewinnen Kraft und wir bekommen Ideen, wie wir auch mit diesen schwierigen Momenten umgehen können. Denn es wird weitergehen. Paulus lädt die Menschen ein, kehrt um, tut Buße. Das klingt für viele vielleicht nach Sack und Asche. Aber umzukehren, Buße zu tun, das meint im biblischen Sprachgebrauch, habt mal Mut, es anders zu sehen. Versuch mal, es ganz anders zu denken. Probier doch mal aus, dich diesem ganz eigenartigen, menschlichen Gott Jesus Christus anzuvertrauen. Das wird dir bestimmt keinen Hebel in die Hand geben, wie du das Schicksal zu deinen Gunsten verändern kannst. Das nicht. Das haben sich die Menschen in Athen von ihren Göttern vielleicht versprochen, aber Christus ist so nicht. Aber Christus ist dir nah. Er versteht dein Schicksal und er teilt es. Und Christus gibt allen Grund zu dieser Hoffnung. Es wird gut. Am Ende wird es gut. Und das verändert schon eine ganze Menge. Ich lade ganz konkret ein. Wir wollen taufen. Am 4. Juli und wenn es geht, und wir hoffen das, am Woldsee. So wie wir es so gerne machen. Und wer dabei sein will und sich auf Jesus Christus taufen lassen möchte, der kann sich bei mir oder bei meiner Kollegin Elisabeth Seidlitz melden. Wer möchte das zeigen? Ich gehöre zu Christus. Zur Vorbereitung der Taufe dient der Kurs Glaube, Taufe, Gemeinde. Der Kurs startet am 8. Mai mit einem Welcome-Frühstück. Das wird jetzt leider nicht so ein gemütliches Frühstück, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das wird online stattfinden. Aber wir wollen da über den Glauben, die Gemeinde und vor allem über Jesus Christus ins Gespräch kommen. Und wer da mal reinschnuppern will, an diesem Kurs und an diesem Frühstück kann man erstmal ganz unverbindlich teilnehmen. Ich habe jedenfalls auch in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, bei Jesus Christus sind wir wirklich gut aufgehoben. Amen.